finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Willkommen zum Podcast Wertgeschätzt. Grüßt euch, liebe Bimanus. Heute was ganz Besonderes. Wir haben einen Interviewgast. Endlich mal wieder. Und das war ja auch der Wunsch aus der Community, dass wir auch mehr Experten zu den Gesprächen dazu holen. Und das ist heute der Fall. Wir haben ein Thema nämlich mitgebracht. Wir sprechen ja sonst immer über Data Warehouse, BI. Und dazu gehört auch Planung. Und herzlich willkommen, Ralf.
Ja, hallo Sven, grüß dich.
Ja, stellst du dich vielleicht mal ganz kurz vor und dann würden wir auch direkt mit diesem Thema auch gleich starten wollen. Ne?
Wunderbar. Ja, ich bin der Ralf, ich bin Success Manager beim Quantum Team und habe jeden Tag mit Kunden zu tun, die händeringend nach Lösungen suchen, um die Anforderungen aus dem Management einfach die täglichen Herausforderungen erfüllen zu können. Mhm. Und es wird zunehmend schwerer, denn die Zeiten werden kürzer, das Personal wird knapper. Und es stellt dann die Leute vor neue Herausforderungen.
Ja, also Stichwort ist ja Planung. Also wir sind dafür bekannt, dass wir die Ist-Daten erheben und auswerten. Und jetzt geht es ja wirklich darum, wie kann ich Szenarien abbilden? Gerade in der Nachrichtenlage, wo wir uns jetzt gerade befinden. Also wir hatten die Corona-Krise, reiten wir nicht drauf rum, wollen wir auch gar nicht. Wir haben die Lieferengpässe, wir haben die Energiekrise, aber die Unternehmen müssen sich ja darauf einstellen und müssen zum Beispiel eine Personalplanung durchführen oder auch andere. Auf diesen Themen würde ich gerne mal aufsetzen wollen und dann auch nochmal diesen Bezug, warum du glaubst, könnte man zum Beispiel auf ein Excel verzichten, weil wir erleben das immer sehr, sehr häufig bei den Kunden, geplant wird dann doch ein Excel. Du lachst auch schon.
Ja.
Lasst auch immer, also wir kennen das ja auch, ne? Die Daten werden in Excel gehalten, aber Planung ist schon intensiv. Also ich gebe ja zu, wir haben ja auch eine Planung, machen zum Teil auch noch was in Excel. Wir nutzen da jetzt noch keine Lösung. Reicht für uns auch. Wir sind ja auch kein Konzern. Aber kannst du mal sagen, also wo ihr da steht, was eure Erfahrungen sind, dass wir so mal darauf, also mit Beispielen mal zu kommen, was das eigentlich bedeutet für Unternehmen.
Also Sven, wir haben ja eine Untersuchung gemacht, wir haben Umfragen gemacht, wir haben Forschung gemacht mit dem Internationalen Controllerverein in Kooperation und das war dann auch nicht überraschend, dass circa noch 70% der Unternehmen Excel-basierende Prozesse abbilden. Ja. Warum machen die das? Ja, natürlich, es gibt mir ein hohes Maß an Autonomie. Ich kann selber daran rumwurschteln, auf gut Deutsch. Ja.
das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Dann ist ja auch immer die Frage, wenn man da daran rumwurschtelt, stimmen die Daten auch nachher? Weil ich kann sie ja jederzeit verändern. Also es gibt ja keinen Versionierungsstand. Das ist ja in Excel schwierig, oder?
Ja, der Professor Seifert, der eine Xing-Gruppe leitet und auch einen Lehrstuhl
hat. Ja, den kenne ich auch.
Ja. Der sagt zum Beispiel, wenn Sie in Excel zurückkommen, existieren bereits 8 Versionen.
Ja.
Das habe nicht ich mir ausgedacht, aber tatsächlich ist es so. Ne? Wir haben verschiedene Versionsstände. Ja. Es ist auch sehr, sehr aufwendig, denn die Informationen, die ich heute im Controlling brauche für eine Planung, die bekomme ich nicht aus einem BI-System. Ich bekomme Referenzinformationen aus einem BI-System, aber ich brauche die Fachlichkeit aus der Fachabteilung. Nur die wissen das. Das kann ich gar nicht wissen im Controlling. Das bedeutet, ich brauche andere Personen, die mir Daten liefern.
Ja.
Und zwar Daten aus deren Erfahrungswerten, aus deren Know-how und eine Einschätzung ihres Marktes geben können. Im Prinzip sind diese Personen meine Sinnesorgane. Das sind meine Ohren, das sind meine Tasten, das ist mein Tastsinn in die Businesslinie rein. Und diese Informationen brauche ich ganz einfach. Und wenn ich dafür ein Excel als Nervenbahn benutze, dann ist das, glaube ich, ein bisschen unglücklich, weil wir wissen, Nerven, die Unterbrüche haben oder wo Medienwechsel stattfinden, die Information kommt nicht schnell genug an oder unvollständig.
Ich kann mich an einem Projekt erinnern, das haben wir sogar mit euch. Da habe ich selber noch bei der Versicherung gearbeitet im BI-Kontext. Und die Controller haben zum Monatsende wirklich geschwitzt. Also sie mussten wirklich bis spät abends da sitzen und haben Planungsdaten verarbeitet, auch mit Excel am Anfang. Und das war schon sehr, sehr intensiv. Und das Hauptproblem, was wir da immer hatten, dass dann mehrere Leute gleichzeitig gearbeitet haben, die sich auf diesen Dateien gehalten haben, und dann waren die gegenseitig blockiert. Und dann ging und dadurch war der Arbeitsprozess auch gestört. Und Konsequenz war, dann sind Fehler natürlich passiert durch diese manuellen Eingaben.
Ja. Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Ist das bei euch immer noch so? Also stellt ihr das immer noch fest? Also es war ja locker jetzt 10 Jahre, 8 Jahre eher.
Ja.
Ja, immer noch. Ist da keine Besserung reingekommen?
Ja, tatsächlich. Denn es ist ja so, in den letzten 10, 20 Jahren haben sich auch die Arbeitsweisen verändert der Unternehmen. Das heißt also, früher war der Abteilungsleiter der, der was am besten konnte, und alle haben gefragt, Chefkonstrukteur, habe ich das richtig gezeichnet? Heute ist das ganz anders. Heute hole ich mir einen Konstrukteur und sage, mach mir das, ich will das und das erreichen. Ich gebe nur noch ein Ziel vor.
Ja.
Das bedeutet, ich bin angewiesen auf das Know-how der Businesslinie. Ja. Früher hat man alles zentral gemacht, da hat der Chef alles entschieden, der konnte quasi ein Unternehmen auf mit dem Blick aufs Konto steuern.
Ja.
Das ist heute unmöglich. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, was wir brauchen eine gute Kommunikation mit der Businesslinie. Wir müssen das gesamte Know-how einsammeln. Und da will ich nochmal den Bogen spannen zu Excel. Excel ist ein gutes Tool, wenn ich alleine daran arbeite. Also wenn ich jetzt ganz allein mein eigenes Modell habe und ich arbeite daran, dann ist es super, dann kann ich mit Tabellen arbeiten. Wenn ich aber jetzt eine große Datenlage habe, dann brauche ich statt einer Tabelle einen Würfel, denn ich muss diese komplexen Daten für unterschiedliche Leute unterschiedlich aufbereiten. Das bedeutet, ich mache quasi technologisch gesehen einen Schnitt in einen Würfel für jemanden Speziellen.
Das heißt, ihr, also das, was, das Grundprinzip, was du ja gerade berichtest, ist ja, dass wir unterschiedliche Anforderungen der Fachbereiche haben und damit unterschiedliche Sichten, und das soll mit dem Datenwürfel halt realisiert werden.
Genau.
Ich sehe aber noch einen Punkt, der ist auch nochmal wichtig, gerade wenn mehrere Gesellschaften planen wollen. Das kriegt man, glaube ich, mit einer Excel-Lösung so, nicht so gut abgebildet. Also ich will das nicht jetzt hier alles schlecht reden, aber ich denke, dass man sich da wirklich einiges verbaut. Es wäre doch viel, viel schöner, wenn mehrere Mandantengesellschaften in einer konsolidierten Planungssoftware das Ganze vornehmen. Weil auch da haben wir hohe manuelle Prozesse, hohe Fehleranfälligkeiten und irgendjemand muss ja wieder diese Daten zusammenführen, transformieren. Ist das bei euren Kunden ähnlich?
Ja, tatsächlich. Ja. Die lösen das dann eben bei uns mit unterschiedlichen Würfeln.
Ja.
Denn wenn man zum Beispiel so anschaut, so ein zentrales Controlling hat jetzt eine ganz andere Sicht auf die Daten. Die brauchen irgendwie so eine aggregierte Ebene, ne? So eine Content-Ebene, sage ich immer. Ne? Während ich jetzt, sag mal, in der Business-Linie auf Belegebene unterwegs bin und eben meine User-Sicht habe auf die Daten. Also kein Mensch plant Ausgaben im Marketing auf Werbungskosten. Es gibt aber in einer Bilanz die Position Werbungskosten. Ja. Aber das ist einfach nur ein Konto.
Ja.
Ich plane anders. Ich sage, ich will diesen Event machen, ich möchte diese Kampagne fahren und ich habe die Homepage-Kosten oder die Online-Marketing-Kosten.
Ja.
Das ist eine Sachstandslage. Und auf der Sachstandslage plant die Fachabteilung.
Ja.
Und auf der Kontenebene muss das natürlich aggregiert werden. Das ist durchaus auch üblich, dass man das eben unterschiedlich löst, dass man sagt, ich gebe wirklich meiner Legal Entity sein Geschäftsmodell, ich will dem auch nichts überstülpen, der baut seinen Würfel auf und dann verknüpfen wir diese und geben eben diese aggregierten Ebenen quasi diese Berichtszahlen. Man sagt immer, man muss berichten an die Holding.
Ja,
diese Berichtszahlen, die sammeln wir dann genauso ein.
Ja. Ja. Wie ist eigentlich dieser zeitliche Zyklus? Ist das schneller geworden? Also Stakeholder, Geschäftsführung, wenn man mal schaut, reicht das noch quartalsweise oder einem halben Jahr zu planen? Oder viele gehen ja hin, haben eine Strategieplan zum Ende des Jahres, planen das Jahr. Wie ist dein Eindruck? Was müssen eigentlich Unternehmen in der heutigen Zeit in der Richtung machen? Ist das noch zeitgemäß oder ist halt Planung, also eine moderne Planung, so, dass man sehr flexibel unterwegs sein sollte? Oder schneller unterwegs sein.
Die Analysten sagen tatsächlich eigentlich in Echtzeit.
In Echtzeit.
In Echtzeit.
Ja.
Wenn man jetzt wieder zurückgeht auf diese Umfrage, die wir gemacht haben, auf die Studie, da fragt man ja, in welcher Frequenz wird geplant. Ja. Und eigentlich ist es egal, in welcher Frequenz heute geplant wird. Wenn Leute zu mir kommen und die planen einmal im Jahr, dann gucken die im Halbjahr mal drüber.
Ja.
Wenn es einigermaßen stimmt, lassen sie es laufen. Wenn es nicht stimmt, dann wird eine neue Planung aufgesetzt, und zwar ad hoc. Ja, da muss man ganz schnell reagieren, dann werden die Budgets reorganisiert. Wenn ich Leute habe, die halbjährlich planen, dann sagen die, ich will's quartalsmäßig. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der auf Quartal ist, weil er das mit dem Prozess schafft, dann will er es eigentlich monatlich. Also es geht, die Tendenz geht darum, dass ich in kürzeren Intervallen präziser plane, um auch Zwischenstände zu haben. Schauen wir uns das Thema an, zum Beispiel im Personalbereich, einen Personalbedarf. Ja? Es ist ja so, wenn ich Personalkosten plane oder steuern will und ich sage, ich brauche nächstes Jahr 80 neue Headcounts, die sind nicht im Januar da. Ja, die kommen vielleicht 3 im Januar, 5 im aber wer weiß das denn? Ja, das weiß doch die HR-Abteilung. Ja, aber die Produktion zum Beispiel sagt, ich brauche da 3 Leute. Ja, und ob ich sie mir leisten kann, weiß ich gar nicht. Und wenn wir jetzt anschauen, diesen Bereich der Fachkräftemangels, ja, dann ist es ja so, wenn sich heute einer bewirbt und ich könnte den brauchen, dann muss ich ganz schnell wissen, kann ich mir den leisten, weil dann kläme ich den, bevor der woanders hingeht.
Ja.
Ja. Und gerade der Umbau eben zum Beispiel von Verbrenner auf Elektro, das bedarf einen großen Umschwung auch der Leute. Ich brauche anderes Personal, ich brauche andere Skills. Das heißt, ich habe Abgänge, ich habe Zugänge. Egal, wen du da hast, Leute, also, die reduzieren oder sie bauen auf. Ja.
Genau, du berichtest, also ich muss gleich ja auch nochmal wegen der Studie fragen, weil das finde ich interessant. Also bei dem Thema, was du ja gerade, geht es ja so gerade in der Personalplanung, kannst du mal die klassischen Anwendungsfälle nennen, die Unternehmen aktuell haben, wo sie überhaupt planen? Also die meisten haben ja vielleicht nur im Kopf, wir machen eine Umsatzplanung oder eine Produktplanung, aber welche Anwendungsfälle habt ihr identifiziert, die für die Unternehmen wichtig sind? Wir haben jetzt gerade Personalplanung noch mitbekommen. Ich höre so raus, dass immer mehr Bereiche eigentlich miteinander vernetzt werden müssen. Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder aus der Praxis?
Kommt tatsächlich darauf an, woher kommt die Initiative?
Ja.
Haben wir eine Initiative, ich möchte etwas automatisieren aus dem zentralen Controlling? Mhm. Dann kommen wir hier auf die integrierte Finanzplanung, Cashflow-Planung. Ja. Wenn wir aber sagen, wir haben jetzt jemanden, der im Bereich Sales and Operations unterwegs ist oder der ein Budget machen muss, dann macht er eine Budgetplanung. Ja, aber um ein Budget planen zu können, brauche ich auch einen Absatz, also eine Vertriebsplanung. Ja, und dann müssen wir natürlich schauen, in welchem Markt sind wir unterwegs? Sind wir in einem Verteiler- oder Verdrängermarkt?
Ja.
Ja, dann geht die Information quasi, bin ich lieferfähig? Wie viel Material brauche ich?
Ja.
Das bedeutet, es geht dann Richtung, in die andere Businesslinie, nämlich Richtung Operations. Im Prinzip ist es vollkommen wurscht, wo ich anfange. Ja, ja. Aber es ist immer eine Kette. Ja, wenn man das vielleicht von oben nach unten sagen würde, würde man sagen, okay, man hat eine integrierte Finanzplanung, um eine GNV zu haben, um einen Jahresabschluss, sage ich mal, planen zu können.
Oder Liquiditätsplanung.
Ist ja oder auch eine Liquiditätsplanung, das ist so eher der Pudelskern. Da haben wir aber wenig Leute, die damit beschäftigt sind. Der Abstimmungsaufwand ist ja nicht so groß.
Ja.
Das heißt, da ist eigentlich außer der Automation auf standardisierten Prozessen, ist da nicht so viel Musik drin. Wenn ich mir dann die Laufzeit angucke, eine Absatzplanung, die dann mit 5 Iterationen in die Businesslinie rausläuft, bis auf den Kunden runter, auf den Artikel, dann haben wir da Laufzeiten von 3 Monaten. Ja, das heißt, die beginnen dann quasi schon Mitte des Jahres mit den Vorbereitungen der Budgetplanung, weil man die Absatzplanung als allererstes braucht. Und dann muss man die Opportunitäten aus dem CRM wissen, man muss die Lage einschätzen können, man muss Referenzdaten zur Verfügung stellen. Also das ist ein sehr, sehr hoher Abstimmungsaufwand mit vielen Personen und da sind auch die größten Potenziale für die Automation.
Genau, da höre ich auch raus, ihr habt genau das gleiche Problem wie wir, die Daten liegen halt verteilt vor. Also ihr müsst ja erstmal, bevor ihr eure Planungsszenarien aufbauen könnt, habt ihr ja wahrscheinlich die Hauptarbeit im ersten Schritt, wie komme ich an die Daten, wie können die Daten aufbereitet werden. Ich weiß nicht, wie stark das Thema Datenqualität auch eine Rolle bei euch spielt. Also wie ist da eure Erfahrung? Du lachst doch schon.
Naja, weil, wenn ich die Studie nochmal bemühen darf, 70% der Daten liegen in Excel vor. Also die sind ja in Excel da.
Ja.
Und um so einen Prozess aufzusetzen, kann ich jetzt in Quantum tatsächlich komplett ohne IT arbeiten.
Ja.
Also ich kann wirklich einen Prozess definieren, ich kann ein Modell definieren in Quantum und kann das eben mit Excel-basierenden Vorlagen erarbeiten. Auch wir haben eben für diese routinierten und guten Excel-User ein Frontend gebaut, wo er quasi mit seinen Excel-Kenntnissen den Würfel programmieren kann. Das ist ein
absolutes Self-Service. Den komplett wegzunehmen klappt, glaube ich nicht, also gerade im Controlling nicht, und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal ein guter Ansatz.
Ja, man darf da gar nicht darüber nachdenken.
Ja. Ja,
also dieses Excel, da kennen sich die Kollegen aus, das sind die Firmen, manche arbeiten da seit 25 Jahren an ihrem Modell und versuchen jetzt diese Modelle in Quantum, also quasi von einer Tabelle in einen Würfel umzubauen und dabei sind wir den Kollegen behilflich.
Okay. Wir haben ja ein paar Mal auf diese Studie sind wir zurückgekommen. Kannst du noch mal kurz mitgeben, was habt ihr denn alles in dieser Studie aufgenommen und was sind da für Erkenntnisse rausgekommen?
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Da haben wir gefragt, was planen Sie? Wie lange planen Sie? Wie groß ist Ihr Unternehmen? Wie viele Personen sind an der Planung beteiligt? Und dann ist natürlich auch eines klar, die eben jetzt so die typischen Hidden Champions, ne, die sind immer weltweit verteilt, die haben hohen Konsolidierungsaufwand im Zusammenführen von diesen Einzelplanungen und so weiter. Und da ist natürlich ein Riesenpotenzial, was man eben durch die Digitalisierung, durch die Automation des Datenflusses und des Informationsflusses fertigstellen kann. Was super aufwendig ist in dieser Aufbereitung der Daten, ist das Vereinzeln. Es gibt Regeln, die sind in Ländern unterschiedlich. Also in Deutschland ist es sehr, sehr restriktiv. Ich darf nicht wissen, was meine Mitarbeiter verdienen und wie viel Urlaub die haben. Ja, ich darf aber wissen, wie viel ich gesamt an Personalkosten in meiner Abteilung habe. Ja, also wenn ich so einen Prozess automatisieren muss, dann kann ich das ja schon gar nicht mit Excel. Weil in Excel kann ich immer aufklacken, kann ich immer auseinandernehmen und weiß dann immer, welche Urlaubstage du hast. Oder dein Kollege.
Ja, Stichwort Berechtigungskonzept. Wie will man es da umsetzen? Ne? Und das geht ja eigentlich nur toolgestützt. Also, also mit einer Software, die auch ein Berechtigungskonzept mit drin hat, um das Ganze dann auch zu machen.
Ne? Genau. Das bringt mich natürlich zu einem Bereich, den wir bei Excel überhaupt nicht haben. Das ist nämlich die Sicherheit und die Konsistenz der Daten. Das haben wir ja bei Excel überhaupt nicht. Im Prinzip verschicke ich als E-Mail-Anhang, ob jetzt im Internet oder nicht, aber ich verschicke als E-Mail-Anhang mein Geschäftsmodell. Also du kannst es ja auch gleich im Internet bei den Chinesen posten.
Okay.
Damit sie dich kopieren können.
Die Hörer jetzt nicht ganz verrückt. Aber wir wollen dann auch ein bisschen sensibilisieren und auch mitgeben, was das eigentlich bedeutet. Und mit diesen Tabellen, die man ja dann auch dafür nutzt, also es ist einfach eine Gefahr da und die muss das Unternehmen auch erkennen. Also wenn man auch über Datenschutz nachdenkt, also wir gehen jetzt nicht ganz tief rein, aber das sind ja schon die ersten Stellen, wo auch Daten vielleicht abgezogen werden können.
Ja. Ja.
Und dadurch auch das Know-how, also da sind ja, lassen sich ja auch Rückschlüsse auf das Geschäftsmodell schließen, ne? Produktentwicklung, Deckungsbeitragsrechnung, also das ist ja schon ein sensibles Thema, was wir
absolut
da haben. Ne?
Absolut, also der Mitbewerb möchte da gerne mal drauf schauen.
Ja.
Ja, denke ich mir auch. Ne? Also vielleicht geht es jetzt nicht so sehr darum, sich jetzt damit jetzt Vorteile zum Wettbewerb zu verschaffen. Das ist durchaus möglich. Aber es geht darum, dass ich meine Leute gut organisiert habe und die Leute nicht zu viel Zeit in den Serviceprozess. Planung ist ein Serviceprozess im Vertrieb. Der bringt keinen Umsatz. Er bringt nur eine Transparenz von Management und, wenn ich es richtig mache, auch noch Mehrwerte für Produktion und Einkauf.
Ja, ich würde schon sagen, er bringt Umsatz, weil wir eine Entscheidungsgrundlage schaffen. So, und wenn man halt mit den richtigen Daten arbeitet, dann kann das Management auch die entsprechenden Sachen einleiten. Wenn die aber nicht da sind, dann findet halt auch eine falsche Planung entsprechend statt und ich kann die Strategie vielleicht nicht erfolgreich umsetzen. Also das ist ja auch das Gleiche wie bei BI. Das lässt sich am Anfang noch gar nicht messen.
Ja.
Aber wenn die Daten einmal da sind und die sind korrekt da, dann kommen ja die Mehrwerte und zwar relativ schnell. Und so sehe ich das ja auch bei der Planung. Das Hauptziel muss ja am Anfang sein, diese manuellen Prozesse abzuschaffen, weil das sind Verwaltungs- und Betriebskosten, die das Unternehmen hat und da kann man doch sparen. Es geht nicht um Mitarbeiterrationalisierung, keinen Fall, aber mal drüber nachzudenken, den Mitarbeiter viel zielgerichteter einzusetzen, zu sagen, wenn dieser manuelle Prozess Datenintegration, Aufbereitung entfällt, hat er doch mehr Zeit, die Daten so bereitzustellen, dass dann aus diesen Datenentscheidung auch mehr erfolgen kann. Und ich glaube, behaupte ich jetzt und ist auch aufgrund meiner Erfahrung so, viele konzentrieren sich gerne oder auf den Aufbau solcher Excel-Tapeten, anstatt sich wirklich ernsthaft mit den Daten auseinanderzusetzen, erleben wir sehr, sehr häufig, dass dann die Daten zum Teil gar nicht richtig erklärt werden können. Wir hatten das mal in anderen Folgen auch Thema Data Governance, einen Kennzahlenkatalog aufzubauen. Es fragt man mehrere Fachbereiche. Was bedeutet eine Kennzahl? Hast du fünf verschiedene Antworten.
Ja.
Und das ist ja auch für die Planung relativ wichtig, weil wenn ich nicht weiß, was ich da eigentlich fachlich planen soll.
Ja, also mit der Einführung eines Planungstools kann ich so Dinge tun. Ich kann zum Beispiel meiner Unternehmensgruppe beginnen, damit eben eine Kennzahlenharmonisierung einzuführen, ja. Dadurch, dass ich sage, wir verformeln hier zentral. Mhm. Ja, wir rechnen die Kosten je Sicht eben raus, je Unternehmen, aber wir haben eine konsolidierte Ansicht, die genau uns diese Zahl gibt. Und diese Hoheit über diese Kennzahlendefinition hat bei uns tatsächlich, wir nennen den Owner, andere nennen den Administrator, das ist derjenige, der verformeln darf, der auch das rechte Konzept betreut und der genau diese Modelle eben aufbaut. Meine Kollegen im Pre-Sales und im Post-Sales sind quasi die Coaches für genau diese Personen, die ihnen behilflich sind, diese Modelle so auszudefinieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sven, keine Anwendung, die wir aufbauen mit einem Kunden gemeinsam und übergeben, ist ein Jahr später noch genauso.
Ja, weil eine Weiterentwicklung.
Das ändert sich.
Ja, das ist ja auch das Wichtige. Das ist ja bei uns auch so, wenn wir im BI oder Data-Warehouse-Umfeld arbeiten, wir bauen das erste Datenmodell auf und der Appetit kommt beim Essen.
Ja.
Und bei euch wird es auch so sein, das Planungsmodell wird erweitert mit neuen Informationen oder ihr macht auch mehrere Planungsmodelle auf mit unterschiedlichen Szenarien, aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, wenn man weiterhin verbleibt in dem Altbewerten, ich kann doch gar nicht mehr in der heutigen Zeit dann rechtzeitig reagieren. Das ist doch eigentlich das große Problem. Das heißt, ich habe doch gar nicht meine Wahrheit, weil die Daten vielleicht schon veraltet sind.
Ja.
Das ist ja das große Problem, wenn ich wirklich nur einmal im Jahr plane, ich weiß nicht, ob das dem Unternehmen, dann ist es vielleicht für Anfang des Jahres gut, aber die Gültigkeit ist doch vielleicht nach 3-4 Monaten schon ganz anders, weil dann vielleicht die Geschäftsentwicklung in eine ganz andere Richtung gegangen ist und ich müsste dann eigentlich die Planung relativ zeitnah anpassen. Ne?
Ich habe das ist eine sehr nette Anekdote. Wir haben als Kunden einen Energieversorger in den neuen Bundesländern und immer, wenn dieses Management-Treffen war, war immer diese Diskussion, ja, wie ist die Datenlage? Stimmt das, was wir da haben und so weiter? Und ich hatte neulich einen Call, es ging um eine Anwender-Story. Ja. Ne? Irgendwann müssen wir ja mal aufschreiben, was haben wir bei wem gemacht und ein bisschen Werbung machen damit. Da habe ich mit dem Leiter Geschäftsprozesse gesprochen. Da sagte Herr Schall, das muss ich Ihnen erzählen, wir waren neulich in Management-Meeting. Wir haben einen großen Deal gemacht. Ja. Und unser Vorstand, der hat da so eine kleine Pyramide auf dem Tisch, die ihm Zahlen anzeigt. Und da sagt er, guck mal, wir haben unser Ziel schon fast erreicht für dieses Jahr. Ja. Und da habe ich mein Quantum aufgemacht, habe reingeguckt und habe gesagt, Sie haben recht, die Zahlen stimmen. Also diese Wahrheit zu haben, zu sagen, es gibt hier eine verlässliche Instanz, die mir sagt, so ist es. Es ist nicht korruptiert, es gibt keine andere Sicht, es gibt keine andere Version. Ja. Wir sprechen jetzt, wir schauen jetzt drauf und das ist jetzt die Wahrheit. Die kann in einer Stunde anders sein, wenn die Systeme automatisch Daten austauschen, das ist klar. Aber jetzt, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, machen wir das auf einer Wahrheitsebene, die wir verantworten können. Und das können wir bei einer Excel-Lage
das mit Verlaub halt nicht.
Das geht nicht. Ne? Das können wir nicht.
Ja.
Diese Daten sind im besten Fall ein Tag alt. Mhm. Im schlechtesten 3 Wochen.
Ja. Kannst du vielleicht nochmal, also ich würde gerne aus diesem Thema 2 Folgen machen, weil ich habe noch ein paar Fragen, das würde heute zu lang führen, dass wir da eine zweite Folge machen. Aber zusammenfassend nochmal mitgeben für die Hörer, was ist nochmal das grundlegende Problem in den Unternehmen? Und nochmal mitgeben, welchen Schritt können Sie denn unternehmen? Also was sollten Sie denn tun, um weg von diesen manuellen Prozessen zu gehen. Das wird, also die Idee, die wir mal in unserem Podcast haben, alle Lösungsansätze mitzugeben. Es bringt ja nichts immer zu schimpfen und zu sagen, das ist alles schlecht, das ist Schwarzmalerei, wollen wir nicht, sondern was kann denn das Unternehmen konkret machen? Also ich meine da nicht mit sofort eine Software kaufen, aber sie muss sich ja dann organisieren, muss ja die ersten Schritte einleiten. Was glaubst du, sollte ein Unternehmen dann machen?
Wertgeschätzt, ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Also was ist nochmal die Ausgangslage, dass wir es nochmal kurz zusammenfassen und dann nochmal so ein, zwei Lösungsschritte mitgeben.
Also der allererste Schritt ist, wir befinden uns jetzt in der heißen Phase der Budgetplanung.
Ja, ja.
Ganz wichtig ist, dass ich als Planungsverantwortlicher einfach mal erfasse, was passiert da.
Ja.
Ich muss mir bewusst werden, wie viele Stunden, wie viele Tage, ich muss auch mal fragen, wie viele Stunden habt ihr jetzt mit dem Excel verbraucht, bis das befüllt war, ja? Und dann muss ich das mal hochrechnen. Ich muss mal einen Wert feststellen meiner Planung. Was wird da in Arbeitszeit rein investiert? Wenn ich diesen Wert habe, dann weiß ich, was dieser Business-Prozess wert ist. Dann muss ich schauen, muss eine Umfrage machen bei den Leuten, was gefällt euch daran?
Ja.
Das muss man gucken, dass man das beibehält. Das zweite ist natürlich, was gefällt euch nicht, was müssen wir verbessern? Ja. Und mit diesen Informationen mache ich mich dann auf die Suche, denn dann weiß ich, in welcher Tool-Klasse ich unterwegs sein kann. Wenn ich einen Prozess habe, der nichts kostet, kann ich auch kein Geld bei einem Management einwerben, diesen Business-Prozess zu finanzieren, um ihn zu digitalisieren. Da sagt er, wieso, kostet doch nichts. Mhm. Ja. Aber wenn ich einen Prozess habe, der bei 1000 Leuten pro Woche eine Stunde spart, dann haben wir einen Prozess, der kostet 1,5 Millionen Euro, wenn ich das wöchentlich mache.
Ja.
Ja. Und jetzt habe ich plötzlich einen Business-Prozess, einen Value, und sage, okay, Chef, wie viel können wir denn investieren, um diese 1,5 Millionen zu sparen? Das ist eine ganz andere Frage, die ich stelle. Und dann sagt er zu mir, 150.000 im Jahr, dann habe ich das Zehnfache, ist doch ein gutes Geschäft.
Ja.
Ja, also das sind so diese Gedanken, die man mitgeben kann, damit man weiß, wo man unterwegs ist. Ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, das A und das O, diese Geschäftsmodelle, die sind alle volatil. Also früher hat man mal gesagt, wen juckt's, wenn in China ein Sack Reis platzt? Mhm. Ich sage dir heute, Sven, es juckt 70% der Unternehmen in Deutschland.
Die Vernetzung ist ja da und man muss ja auch sehr, sehr schnell reagieren im Kontext Risikomanagement. Ja. Und dann hast du es ja auch angesprochen. Also das ist, glaube ich, ein schöner Ansatz, mal zu gucken, einen Ist-Stand zu machen. Und da braucht man auch keine Beratung oder Externe. Ja. Geht doch erstmal selber hin. Seid ehrlich zu euch, auch liebe Controller. Seid kritisch zu euch und guckt doch mal, was euer Prozess tatsächlich kostet. Und geht doch mal auf eure Vorgesetzten oder Führungskräfte zu und zeigt das auf, weil ihr müsst das so nicht machen. Und das kann nur dem Unternehmen eigentlich gut tun, da wegzukommen aus manuellen Schritten, weil das verstehen wir auch unter Digitalisierung, da wirklich zu gucken und jetzt nicht mit neuartigen Technologien reinzukommen mit irgendwelchen Buzzwords, sondern da in diesem Kleinen erstmal anzufangen, sich Gedanken zu machen, und wenn man dann soweit ist, kann man wirklich den nächsten Schritt überlegen und dann zu schauen, gibt es eine entsprechende Software, die mir da hilft, da können wir vielleicht in der zweiten Folge nochmal drauf kommen, weil da habe ich auch nochmal ein, zwei Fragen zu. Und dann ist das, glaube ich, für heute eine schöne Zusammenfassung, die wir da hatten. Ich verlinke dich in den Shownotes, also vernetzt euch mit Ralf Scheil auf LinkedIn, geht in den Austausch, wenn ihr da Hilfestellung braucht, sodass da zumindest schon mal die Kontaktdaten da sind, und dann freue ich mich auf den zweiten Teil. Also herzlichen Dank, Ralf.
Ich danke dir.
Und dann starten wir beim nächsten Mal mit dem nächsten Thema.
Tschüss, bis zum
Richtung
nächsten
Planung. Mal. Ja, alles Gute danke. Euch. Ne? Bis dann.
Bye, bye.
Tschüss.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.